bevor es hier gleich losgeht mit dem Podcast, einmal liebe Grüße von unserem Presenter. Das ist heute nämlich wieder AG1. Das kennt ihr mittlerweile wahrscheinlich alle. Das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe und weitere Inhaltsstoffe, die viel Gutes für eure Gesundheit und Nährstoffversorgung tun. Ihr löst einfach einen Messlöffel jeden Tag in 250 Milliliter kaltem Wasser, Pflanzenmilch, was auch immer ihr da gerne mögt, auf. Schüttelt es einmal kräftig und genehmigt euch das. Vorm Sport, nach dem Frühstück, auf dem Weg zur Arbeit. Eurer Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Und ja, gerade jetzt zum Jahresanfang kann das ein guter Bestandteil eurer neuen Routine sein. Unter athleticgreens.com/powerpace gibt es ein besonderes Angebot. Ihr bekommt nämlich zu eurer Erstbestellung bei Abschluss eines Monatsabos ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 kostenlos zu eurer Bestellung dazu, ebenso wie 5 Travel Packs. Das Ganze ist komplett risikofrei und unkompliziert. Ihr habt nämlich eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Wenn euch das nicht gefällt, wenn ihr sagt, nee, brauche ich nicht, ist nichts für mich, könnt ihr das einfach ganz leicht kündigen und bekommt euer Geld komplett zurück. Probiert's einfach mal aus. Alle Infos unter athleticgreens.com/powerpace. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Wir sind zurück mit einer neuen Podcast-Episode von Power & Pace Triathlon Training, aber vor allem mit einem neuen Trainingsbriefing für den anstehenden Monat Februar. Mein Name ist Jule Bartsch, ich bin eure Teammanagerin von Power & Pace und sitze hier mit eurem Coach Björn Giesmann zusammen. Erstmal moin Björn.
Moin Jule und moin an alle da draußen, grüße euch.
Ich habe gerade schon verraten, worüber wir sprechen wollen. Ich fand das so schön in einem Podcast, den du zusammen mit Anna Bruder aufgenommen hast, dass sie dich auch einfach mal erst gefragt hat, wie es dir denn so geht. Das möchte ich auch gerne an der Stelle mal so handhaben.
Wie immer zieht der Coach sich eigentlich, stellt sich eigentlich hinten an und kümmert sich eher darum, wie es den Athleten geht. So gehört sich das. Aber gut. Wir zeichnen ja logischerweise etwas früher auf als Februar. Wir haben jetzt hier gerade noch ja Mitte Januar. Ich meine, gut, der kommt ja auch schon fast Mitte Januar raus, der Podcast, deswegen ergibt sich das. Ansonsten aber gut, ich habe bisher vor allen Dingen in Bezug auf Power and Pace das Gefühl, dass das alles sehr ordentlich klappt. Es gibt keine Rückmeldung an irgendeiner Stelle, wo übermäßig viele Leute mit dem Wetter hadern, verletzt sind oder. Das zeigt, wir kriegen das mit dem Belastungsmanagement wieder gut hin. Wir motivieren, sodass die Leute sich auch bewegen. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Und gleichzeitig muss man auch natürlich immer sagen, ist das, also auch für mich ehrlich gesagt, und das zieht sich über alle Bereiche, das ist nicht nur bei Power and Pace so, das ist im Profisport auch so. Der Januar ist immer so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn man da nicht aufpasst an entscheidender Stelle, dann kommt der Sturm überraschend. Und was ich damit meine, ist so ein bisschen, dass ich glaube, es geht vielen so, ne? Wir sind ins neue Jahr gestartet, bestenfalls, toi toi toi, das ist natürlich nicht garantiert, aber bestenfalls funktioniert so ein Jahreseinstieg auch immer halbwegs entspannt. Also nicht so, dass die erste Januarwoche sofort gerade so auf beruflicher Ebene, auf Alltagsebene, das absolute Chaos und Fiasko ist. Und auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch sagen, jetzt mal wirklich rein sportlich, beziehungsweise für mich dann ja auch sportlich-beruflich, wenn man so will, spätestens der Februar ist ja eigentlich ein Zeitraum, wo es gilt, ne? Also wo man dann irgendwie in den Trainingslagern ist zum Beispiel, wo die Vorbereitung durchaus ernst wird, wo man dann vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr auf den Wetterbericht guckt, weil die Umfänge vielleicht auch nochmal ein bisschen ansteigen und man mehr Sachen draußen machen wollen würde. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht angstmachend, weil jeder, der hier zuhört, ist Power and Pacer und darf sich deswegen gut aufgehoben fühlen und braucht sich keine Sorgen machen. Aber es wird dann ja auch ernst, wenn man jetzt irgendwie hier einen Hauptwettkampf irgendwo im Mai, Juni, Juli anstehen hat, also so im vermeintlichen Hochsommer oder Sommer, dann ist das jetzt schon auch der Zeitpunkt, wo man sagen muss, ja, jetzt sollte da trainingstechnisch auch schon ein bisschen was geklappt haben. Jetzt sollte ich nicht erst mir gerade im Februar überlegen, dass ich jetzt mal anfange, mich zu bewegen, weil ich ja noch irgendwie einen Ironman vor mir habe im Juni. Weil dann wird es auch dünn. Das Problem bei sowas, nur dass ich es einmal kurz beschreibe, ich sage das nicht, weil ich sage, je früher man anfängt, desto besser ist es für die Verkaufszahlen von Power & Pace, sondern desto sinnvoller funktioniert es mit der Anpassung am Ende des Tages, ne? Also Training im Allgemeinen ist halt immer irgendeine Belastung absolvieren, einen vermeintlichen Stress, Klammer auf, den wir in diesem Falle wollen, Klammer zu, auslösen und dann auf die Anpassung warten. Und Anpassung funktioniert natürlich auf vielen Ebenen. Und egal, ob ich jetzt eine Anpassung meiner Leistungsfähigkeit nach oben haben möchte oder eine Anpassung meiner Sehnen und Bänder auf eine Laufbelastung von 50 Kilometern die Woche, das braucht immer Zeit und manchmal auch ein bisschen mehr Zeit. Und ich sag mal, gerade so bei letzterem Beispiel, wenn wir so bei strukturellen Anpassungen sind, bei Verletzungsprävention und so weiter und so fort, dann werde ich persönlich als Coach immer nervös, hebe die Hände oder mache vielleicht sogar ein großes X mit meinen beiden Unterarmen. Wenn jemand jetzt sagt, hier, ich mache jetzt meine Ironman-Vorbereitung für 4 Monate, ich fange jetzt an und habe mich die letzten 3 Monate gar nicht bewegt. Also das ist immer der Punkt, wo ich dann denke, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das daneben geht, ist relativ groß und das tut mir eigentlich total leid, weil vielleicht wusste derjenige es gar nicht besser. Und deswegen ist der Februar, wie gesagt, Ruhe vor dem Sturm, beschreibt es vielleicht ganz gut, aber auch nochmal an alle Mitglieder von Power & Pace da draußen, für gewöhnlich hat da ja jetzt schon ein Training stattgefunden, auch und auch nicht ganz wenig, gleichzeitig aber auch mit sanften Einstiegen, aber auch schon mit Qualität, weil wir irgendwann Testmonate gehabt haben oder Testwochen gehabt haben, wie du so schön gesagt hast, in Analogie zu McDonald's Wochen, ne? die Big Mac Wochen, und jetzt bei uns gab es halt die Testwochen. Und vielleicht hat der ein oder andere auch ein Feiertags-Special gemacht. Wenn nicht, dann hat man trotzdem irgendwie schon ordentlich trainiert. Wenn nicht, dann hat man trotzdem im Januar, also alle stellen fest, dass der Umfang im Januar sich signifikant von dem im Dezember absetzt. Und alle werden feststellen beim Blick auf das Februar-Training, dass sich der Umfang nochmal signifikant sowohl von Dezember als auch im Vergleich zu Januar absetzt. Und deswegen ganz entspannt bleiben. Gut absolvieren, alles, was wir euch so an die Hand geben. Wenn ihr jetzt hier beim Briefing zuhört, habt ihr schon eine ganze Menge richtig gemacht, auch wenn jetzt vielleicht dieser 6-minütige Monolog hier gar nicht unbedingt Teil der sinnvollen Information ist, aber er soll einfach ein kleines bisschen beruhigen und das ist sicherlich auch so ein bisschen das Ziel des Briefings, dass wir vielleicht einfach mal einordnen, wo wir jetzt hier gerade so stehen und was der Februar eigentlich so mitbringt.
Ja, du hast ja damit eigentlich auch die erste Frage, um die wir uns heute kümmern wollten, schon beantwortet, ohne dass ich sie dir stellen brauchte. Und zwar handelt die Frage davon, wo wir aktuell im Training stehen. Und ich glaube, daher war der 6-minütige Monolog nicht so gehaltlos, wie du es gerade dargestellt hast.
Völlig in Ordnung, freut mich dann auch immer. Ich führe es aber noch mal ein kleines bisschen weiter aus. Also ich würde das gerne noch ein bisschen konkretisieren, ja. Um einfach noch mal einen klaren Leitfaden vorzulegen, weil ich auch mir gut vorstellen kann, dass so der eine oder andere, wegen mir auch zu Recht, ne, so an vielleicht, ja, wie sage ich, vermehrtes, ambitionierteres Training auch erst dann denkt, wenn das neue Jahr begonnen hat. Ich glaube, der Triathlet ist vom Prinzip her nicht der Typ für die, also nicht der klassische Neujahrsvorsatztyp, der vorher sich 3 Monate überhaupt kein Stück bewegt und dann hektisch auf einmal in der ersten Woche 4-mal ins Fitnessstudio geht, um später einen Muskelkater zu verenden. Das passiert sicherlich weniger. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist dieser Jahresübergang manchmal ja vielleicht auch so ein bisschen die Initialzündung für nochmal eine Veränderung im Bereich Training, Freizeit, Bewegung, Hobby, Sport, was auch immer wir da jetzt gerade sagen wollen. Und unser großes Ziel ist ja dieses Jahr gewesen, im Unterschied zum letzten Jahr, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen eigentlich, wenn wir es noch individueller, qualifizierter, spezifischer machen wollen, auch nicht erst im März hingehen und die Vorbereitung gerade jetzt in digitaler Form mit den Trainingsplänen bei Today's Plan erst im März auf bestimmte Wettkämpfe ausrichten, sondern wir müssen es eigentlich schon ein bisschen früher machen. Das ist natürlich mal mehr, mal weniger. Also ich darf vorwegnehmen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz exakt, aber ich glaube, der Trainingsplan vom Ironman Hamburg und der Trainingsplan vom Ironman Frankfurt oder von der Challenge Rot, Rennen, die, ich glaube, 3 Wochen auseinander liegen. Ich behaupte vorsichtig, dass er sich im Januar nicht unterscheidet. Und im Februar wird der Unterschied nicht groß sein. Im März kann der auf jeden Fall schon da sein. Für die Leute, die aber vorhaben, zum Beispiel sich auf den Ironman am 20.05. in Aix-en-Provence oder in Ingolstadt vorzubereiten oder die gar sogar in Südafrika am Start stehen, welches da stattfindet schon am 5. März. Also ne, die hören jetzt hier quasi ihren, genau, übermorgen. Die hören jetzt hier ihren Briefing zur akuten Wettkampfvorbereitung fast schon. Für die war das in jedem Fall wichtig. Und vielleicht da einfach nur nochmal für den, der noch etwas orientierungslos ist, unter powerandpace.de gibt es in Anlehnung an eurer Kategorie, der ihr euch zugehörig fühlt, individuelle Trainingspläne für die unterschiedlichsten Distanzen, also sowohl für Langdistanzen als auch Mitteldistanzen, als auch olympische Sprint- und Kurzdistanzen. Letzteres, also alles, was olympisch und Sprint ist und kurz ist, haben wir zusammengefasst zu einer Distanz, also zu einem Trainingsplan letztendlich, weil da gibt es einfach keine Spezifität mehr im Training, die man da unterscheiden müsste, ob man jetzt gerade da anderthalb Stunden Belastungszeit hat oder eine Dreiviertelstunde. Von daher ist das zusammengefasst. Und ich darf das vielleicht noch mal ganz kurz einmal ausführen. Und zwar ist es so, diese individuellen Trainingspläne beginnen auch zeitlich, wie gerade schon gesagt, das früheste Rennen ist der Ironman Südafrika. Wer gleichzeitig aber den Ironman 70.3 auf Lanzarote als irgendeinen Schwerpunkt sich ausgeguckt hat, das wäre dann quasi terminlich der nächste Wettkampf, der da am 18. März stattfindet. Und das sind so die ersten Rennen, für die wir bereits individuelle Pläne haben. Und dann strickt sich das fort, als dass wir natürlich gerade im Speziellen Richtung Mai, Juni und dann auch mindestens Anfang Juni schon alle Trainingspläne dort online gestellt haben. Also man kann die exakte Richtung schon einschlagen. Wenn man sagt, gegenteilig zum Trainingsplan Finale oder zum Trainingsplan Wettkampf in Print am 25.06. bereite ich mich dann doch eher vor auf den Ironman in Hamburg, dann wäre die individuelle Form im Zuge des digitalen Trainingsplans wahrscheinlich die bessere Lösung, spätestens für den Februar, März. Also wenn man das im Januar noch nicht so gehandhabt hat, kein Problem, um das auch ganz klar zu sagen. Für Februar, März wäre das aber der Moment, wo ich sagen würde, ja, das wird sich irgendwann bemerkbar machen, dass diese 3 Wochen im Training da in Anführungsstrichen fehlen, beziehungsweise das Rennen 3 Wochen eher stattfindet. Also unter powerandpace.de alle individuellen Links für die Trainingspläne. Wenn es darum geht, wo wir uns befinden im Training, ich habe es eben einleitend so gesagt, ne, Ruhe vor dem Sturm im Januar und so, mag sein. Ich rekapituliere nochmal ganz kurz, das mache ich immer einmal gerne, damit man kurz weiß, wo man auch, was man auch schon hinter sich gelassen hat, weil auch das ist natürlich schon ein ordentlicher Aufwand gewesen und ich finde es immer wichtig, nicht nur nach vorne zu gucken und quasi Minus zu rechnen bei der Anzahl der Monate, die noch bis zum Hauptwettkampf kommen, sondern auch für sich zu addieren, wie viele Monate Training man eigentlich schon in den Beinen hat. Das finde ich persönlich auch immer ganz entscheidend, um deutlich zu machen, dass wenn jetzt mal irgendwas dazwischen kommt und du mal eine Woche erkältet bist, Mai, ne, halb so wild, weil du hast auch schon 3 sehr gute Monate hinter dir zum Beispiel, wo du einen sehr qualifizierten Einstieg gefunden hast, irgendwann um Oktober, November, vielleicht Anfang Dezember rum, wo du den Testmonat gehabt hast, wo du von da an wirklich auch nach deinen Trainingsbereichen auf Basis von Zwift-Tests und 5-Kilometer-Tests und so weiter und so fort trainiert hast. Und das ist alles schon mal sehr, sehr gut. Man muss jetzt aber auch sagen, mit dem Februar, und das sieht jeder, der sich die Umfänge anschaut, befinden wir uns schon bei gefühlten 90% der anstehenden Trainingsumfänge, die wir irgendwann dann mal so eingehen werden. Also ich mache ein Beispiel. Die Trainingswochen des Finisher-Plans im Februar, da sind welche bei, die oberhalb von 13 Stunden liegen. Da sind dann auch wieder welche bei, die 10 Stunden oder 7 Stunden lang sind. Aber wenn wir nochmal uns ganz kurz an die Kategorie des Finishers erinnern, dann haben wir diesem Finisher neben seiner quasi groben Beschreibung, dass der natürlich dazu dient, auch gerne eine Langdistanz finishen zu wollen, auch 2 Zahlen an die Hand gegeben, nämlich den Trainingsumfang im Durchschnitt, im groben Durchschnitt, aber auch die Range von Unterkante bis Oberkante der Trainingsstunden. Und ich darf den Finisher als Beispiel nehmen. Da ist die Oberkante geht so in Richtung der 14 Stunden. Wenn wir also schon 2x 13 Stunden im Trainingsplan stehen haben, dann kann man sich überlegen, dass der Finisher da schon sehr weit fortgeschritten ist in seinem Trainingsumfang für den Februar. Ne? Also klar, man kann immer noch, also wir werden natürlich die Belastung noch anpassen, was wir, kommen wir gleich zu, alleine ja schon deswegen machen, dass wir im Februar wieder hingehen und nochmal einen Leistungstest durchführen und bestenfalls da irgendwas XY% oder XY Watt mehr auf der Uhr stehen bei unserem 20-Minuten-Test, dann schrauben wir den Trainingsbereich hoch, schon haben wir eine Mehrbelastung bei gleichem Umfang, weil wir die Intensität letztendlich geändert haben. Das ist dann aber nicht die individuelle Intensität, weil ne, die ist ja wieder gleich, angepasst an die Leistungsfähigkeit. Aber wenn wir natürlich in einem EB-Intervall von da an 25 Watt mehr fahren, dann wird das für den Körper auf jeden Fall auch vermeintliche 25 Watt mehr Reiz sein. Das ist also sehr vorteilhaft. Und genau, das ist eigentlich so das große Ganze. Und dann haben wir im Februar, wie gesagt, das ist so die, ne, die absolute Eintrittsstufe in das hochvoluminöse Training. Da haben wir vielleicht schon mal angedacht, ins Trainingslager zu fahren. Auch da sind wir ja, dann stehen wir ja schon kurz vorm Fuerte-Trainingslager. Das findet dann im März statt. Und das ist ja auch, also nicht, dass das gemacht werden muss, aber das ist natürlich auch ein symbolisches Beispiel dafür, dass wenn ich in einem Trainingslager eher 20 oder 25 Stunden trainieren will, ja, dann sollte ich auch vorher zu Hause vielleicht auch schon mal um die 13 Stunden trainiert haben. Hm. Klammer auf, im Beispiel des Finishers jetzt gerade, Klammer zu. Also jeder Allrounder, Qualifier, Champion und Co. abstrahiert das jetzt gerade für sich. Und genau, das ist eigentlich so für die, ne, deswegen darf man da nicht denken, dass der Februar noch sowas ist, was ich so, also jetzt will ich es auch gleichzeitig nicht, will keinen Druck aufbauen, aber ist auch keine halbgare Geschichte, sondern bei 13 Stunden Training kann sich jeder überlegen, dass das halt, also erstmal ganz stumpf am Tag sind das schon mal 2,5 Stunden, wenn wir noch den Ruhetag abziehen, 13 durch 6, und dann kann man sich schon mal grob überlegen, dass das natürlich echt auch eine ordentliche Form an Belastung, Reiz, Training und so weiter ist. Und das ist ganz fantastisch. Also da freue ich mich sehr drauf.
Ja, ich glaube, da bist du nicht der Einzige, weil ihr lest es auch in der Zeitschrift, gerade die jetzt hoffentlich seit Montag, wenn ihr Abonnent seid, und seit Mittwoch, wenn ihr kein Abonnent seid, bei euch auf dem Tisch liegt, wo auch immer, Wohnzimmertisch, Küchentisch oder Arbeitsplatz, wer weiß, dass die Trainingslagersaison, zumindest was Power and Pace betrifft, bevorsteht. Und deswegen nutze ich diese Gunst der Stunde gerade mal, um kurz auf unsere Camps nochmal detaillierter hinzuweisen. Genau, wie du schon sagtest, Björn, Anfang März geht es mit eurer Athletiktrainerin Ulrike Syring und unserem Chefredakteur der Triathlon Nils Fließhardt nach Fuerteventura für 1 oder 2 Wochen Trainingscamp. Das entscheidet ihr natürlich selbst, beziehungsweise jetzt dürftet ihr eigentlich gar keine Möglichkeit mehr haben, es zu buchen, nur dass ihr es mal gehört habt. Vielleicht seid ihr eine der Glücklichen, die dabei sein dürfen. Ansonsten haben wir auch noch die Möglichkeit, von Mitte bis Ende April mit eurem Publisher Frank Wechsel und mir zusammen dort 1 oder 2 Wochen auf Mallorca im Trainingscamp zu verbringen. Da könnt ihr gerne nachschauen. Alle Informationen findet ihr, wie auch bei anderen Events, in unserem Eventkalender auf powerandpace.de. Und jetzt würde ich direkt auf das zurückkommen, was du eingangs schon gesagt hast, und zwar auf die Testwochen.
Wenn ganz du zum kurz, Trainingslager ne? Fuerte.
Ja.
Remix. Ich sag mal so, ich will noch nicht zu viel versprechen, ne? Aber das Fuerte-Trainingslager, das kann noch ein paar Besonderheiten mit sich bringen. Ich verspreche nicht zu viel jetzt gerade.
Dein Blick. Schade, gucken, dass man auch das Video passiert. Nicht aufnimmt.
Mal gucken, wer da noch sein könnte. Mal kurz. Und mal vorbeischaut. Und einfach mal guckt, ob die Power and Pacer das alle so richtig machen. Ah, wir werden sehen. Mehr erzähle ich nicht. Zack. Übergang. Tests. Spannungsbogen aufbauen. Ne? So gehört sich das. Wir werden sehen. Genau, wir haben wieder Testtage anstehen. Und zwar die aus Dezember kennen das. Und ich glaube, wir brauchen an der Stelle nicht mehr jetzt so ganz groß darüber schwadronieren, wie das aussieht mit Standardisierung und so weiter und so fort. Ich reiße einmal ganz kurz die Basics ab, auf die es zu achten gilt. Das ist mir trotzdem immer wichtig. Wir haben auch so eine gewisse Verantwortung hier den Power and Pacern gegenüber. Von daher will ich es einmal ganz kurz erwähnt haben. Punkt 1. Wir haben im Februartraining wieder die 3 uns allseits bekannten Tests inkludiert. Das ist ein Radtest, ein Lauftest, ein Schwimmtest. Die sind von der Handhabung in irgendeiner Form vergleichbar, aber dann doch unterschiedlich. Ihr findet immer, also überall Erklärungen dazu. Es gibt auf powerandpace.de eine klare Erklärung, wie es mit dem CSS-Test beim Schwimmen aussieht. Es gibt eine, ja gut, die Erklärung für einen 10-Kilometer-Lauf oder einen 5-Kilometer-Lauf, die ist relativ einfach. Das kennt ihr von jedem Volkslauf, ne? Es geht darum, möglichst schnell zu laufen. Und beim FDP-Test ist es ähnlich, da geht es darum, möglichst schnell, in Anführungsstrichen, beziehungsweise leistungsstark die 20 Minuten zu verbringen des eben FDP-Tests. Und ganz entscheidend wichtig, diese Tests stehen natürlich an konkreten Terminen im Trainingsplan, Was aber vor allen Dingen einfach der Sache dient, dass wir auch wieder beim FTP-Test einen quasi öffentlichen Test durchführen werden. Deswegen haben wir uns da auf einen bestimmten Termin für alle geeinigt. Heißt aber bitte auf keinen Fall, dass man das zwangsläufig an dem Tag machen muss. Grundvoraussetzung für jedes Testverfahren, wie eigentlich auch für jedes, Klammer auf, intensive Klammer zu, Training, ist immer, dass man gesund ist und dass man sich gut fühlt und dass alles soweit fein ist. Man darf ein kleines bisschen trainingsmüde sein, das ist im Februar definitiv erlaubt, aber man sollte so ein Testverfahren immer nur dann durchführen, wenn man wirklich sagen kann, ich bin auf jeden Fall gesund. Also nicht irgendwie, ich habe noch eine laufende Nase oder heute Morgen hatte ich Halskratzen oder bin mit Kopfschmerzen aufgewacht. Deswegen tut uns und vor allen Dingen dann euch bitte den Gefallen, dass ihr das ganz souverän wie erwachsene Menschen bewertet und einfach klar sagt, okay, hey, das ist heute nicht der richtige Zeitpunkt, um einen Test zu fahren. Dann könnt ihr noch bewerten, ob jetzt trotzdem vielleicht irgendwie ganz, ganz locker laufen geht oder ganz, ganz locker Radfahrt oder ganz, ganz locker schwimmt. Und dann macht ihr es ganz simpel und holt diesen Test einfach zu gegebener Zeit nach. Und gegebene Zeit, relativ einfach, macht es einfach irgendwann dann, wo ihr sagt, hey, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder fit. Und dann sucht ihr euch irgendeinen halbwegs intensiven Trainingsteil. Also egal, ob das jetzt ein halbwegs intensiverer Lauf ist, eine halbwegs intensive Radfahrt oder ein Schwimmen. Und ersetzt das einfach durch eben dieses Testverfahren und dann ist alles fein. Ja, also das ist mir ganz besonders wichtig. Ansonsten entscheidend, Grad der Standardisierung. Bitte nicht wundern, solltet ihr im Dezember einen 5-Kilometer-Test gelaufen sein und jetzt einen 10-Kilometer-Test laufen, dann ist das vom Prinzip her überhaupt kein Problem. Also das ist auch so gewollt, ja, weil die Aussage eines 10-Kilometer-Tests schon schöner ist als die eines 5-Kilometer-Tests, aber ich nicht unbedingt jedem den 5-Kilometer-Test auferlegen wollte im Dezember, je nachdem, wann man mit dem Training begonnen hat.
10 meinst du, oder? Entschuldige die Unterbrechung.
Ja, ich glaube, also ja, wenn ich, dann danke, dass du aufgepasst hast. Wenn ihr den 10-Kilometer-Test lauft und es geht am Ende um die Eintragung der Schwellen bei Today's Plan, dann nehmt ausgehend von einem 10-Kilometer-Test allerhöchstens 5% Abzug. Ihr könnt das eigentlich gleichsetzen. Also Beispiel, wenn ihr den locker flockig, so wie Jule das immer macht, in 35 Minuten lauft, dann tragt ihr einfach 3,30 als Schwellen. War doch richtig, oder?
Was? Das ist eine 3,30er Pace? Wäre ist nee, richtig.
Deine 35 Kilometer Zeit auf den... Okay,
35 nicht. Kilometer, 10 Minuten.
Ja, okay, jetzt egal.
Dann verwirrt.
So, dann tragt ihr halt 3,30 auf einen Kilometer da ein und setzt das als eure Schwellenleistung dahin. Oder 3,35 oder 3,40. Also bitte nicht da 10% abziehen, das wäre ein bisschen doll. Ja? Bei dem 20-Minuten-Test macht ihr das von der Standardisierung her so. Ihr wisst, ich bin eher der Fan für die 10%. Zwift ist fürs Ego eher der Fan von 5%. Wie auch immer ihr es im Dezember gemacht habt, macht es genau so im Februar wieder. Also da bitte keine Varianz reinbringen, sondern nehmt die Prozente, die ihr, also wenn ihr hingegangen seid und ihr habt einfach den Zwift-Wert übernommen, dann geht ihr dieses Mal hin und übernimmt einfach den Zwift-Wert und dann habt ihr alles richtig gemacht, weil der prozentuale Abzug dann entsprechend der gleiche ist und das ist erstmal das, worum es geht. Also viel mehr Reliabilität als Validität und da gehört jetzt gerade dazu, dass ihr bestenfalls auch das gleiche Rad verwendet, die gleiche Position für den Lauf, bestenfalls den gleichen Untergrund oder die gleiche Laufstrecke fürs Schwimmen. Gut, da ist es zweitrangig. Ich werde jetzt nicht sagen, ihr müsst unbedingt die gleiche Tageszeit nehmen oder sowas. So hart standardisiert sein braucht es dann jetzt entsprechend nicht. Aber grundsätzlich, ne, wie gesagt, der Grad der Standardisierung ist da wichtig und ich glaube, das sollte fürs Erste schon mal helfen.
Vielleicht bin ich da ein bisschen zu kleinlich, aber um ein bisschen noch genauer zu wissen, was man machen kann bei den maximal 5%, die man beim Laufen abzieht, ne? Hast du irgendeinen Richtwert, den man definitiv abziehen sollte, wenn du hier von maximal 5% sprichst?
Okay, dann machen wir es so. Ich hole mal noch mal ein kleines bisschen aus an der Stelle, damit das auch einfach, damit man so ein bisschen Hintergrund hat und nicht denkt, ich schmeiße hier einfach mit Prozentzahlen um mich. Also, was wir ja im Speziellen jetzt beim Radfahren und beim Laufen machen, ist, wir brauchen eine Belastungsdauer, die zum einen, was das Pacing angeht, also für uns als quasi Pacing-Richtlinie, wenn man so will, gut darstellbar ist. Deswegen fahren wir 20 Minuten oder deswegen machen wir einen 10-Kilometer-Lauf, weil das noch so von der Belastungsdauer her irgendwas ist, was so dem, was wir kennen, auch relativ nahe kommt. Also die 10 Kilometer, um jetzt bei dem Beispiel mal zu bleiben, Ein 10-Kilometer-Lauf hat jeder für gewöhnlich schon mal gemacht. Jeder ist schon mal irgendwo bei der Bramfelder Winterlaufserie oder wo auch immer bei welchen Winterlaufserien oder auch im Sommer irgendwelche Volksläufe über 10 Kilometer gelaufen. Das heißt, ich habe vielleicht auch einen ungefähren Gradmesser, wie schnell ich die so laufen kann. Für die 10 Kilometer gilt genau das Gleiche wie für den 20-minütigen Radtest auch. Es wird einen Hänger geben zwischendurch. Also keiner denkt sich bei Kilometer 6, boah, es ist toll, was wir hier gerade machen.
Weiter
so. Da freue
ich
mich riesig. Lass mal ab jetzt die Geschwindigkeit nochmal 10 Sekunden steigern von Kilometer zu Kilometer. Passiert sehr selten, ist aber völlig normal. Und das ist auch hinterher bei sämtlicher Auswertung, Ableitung, Schwellenbereich, wie dem auch sei, immer mit eingeplant. Deswegen völlig fein. Der grundsätzliche Schwellenbereich, in Anführungsstrichen, den wir bei Today's Plan eintragen, der basiert oder sollte eigentlich auf eben einem metabolischen Fließgleichgewicht basieren. Deswegen auch mindestens sowas wie jetzt zum Beispiel dieser 20-minütige Test. Also mit 3 Minuten würde das jetzt nicht funktionieren, weil bei einer 3-minütigen Belastungszeit kann jeder irgendwie mehr oder weniger sich da durchwürgen. Ohne dass metabolisch, also heißt in puncto Laktatproduktion, Laktatabbau, Funktion aerober Stoffwechsel, also wie viel Sauerstoff kann ich jetzt hier gerade bereitstellen, ist meine Atmung schon hinterhergekommen und so weiter. Kann man sich vorstellen, bei 3 Minuten hacken wir einfach volles Pfund rein und sterben bestenfalls langsam. Bei 20 Minuten klappt das nicht. Da müssen wir schon ein bisschen ans Pacen denken. Da müssen wir uns auch irgendeine Richtschnur zurechtlegen, wie wir da die Leistung bestmöglich auch über den Zeitraum aufrechterhalten, und schon haben wir ein Gleichgewicht hergestellt. So. Und beim Radfahren ist es so, wir beschreiben die Schwellenleistung mit einer, also die höchstmögliche Leistung, die ich über eine Dauer von ungefähr 60 Minuten fahren kann. Beim Laufen ist das etwas anders, weil man halt einfach dazu sagen muss, dass die Spannbreite gerade im Verbrauch der Kohlenhydrate am Ende des Tages so groß ist, dass das mit metabolischen Fließgleichgewichten und Belastungsdauer in Gedenken an die Glykogenspeicher schwierig wird. Also will heißen, wenn ich jetzt einen 10-Kilometer-Lauf laufe in, sagen wir mal, 45 Minuten, dann gibt es auch Leute, die laufen das in 35, und es gibt welche, die laufen das in 55, und es laufen Leute in 65 Minuten. Dass das unterschiedliche Zeiträume sind, liegt logischerweise an der Leistungsfähigkeit, aber ich bin mir auch sicher, wenn alle eben angesprochenen 4 verschiedenen Sportler das gut pacen und am Ende sagen würden, ja, das ist hier so die beste Leistung, die ich jetzt hier gerade bei 10 Kilometer abrufen konnte, dann werden wir auch keinem dieser 4 Leute sagen, und hättest du das jetzt noch eine Viertelstunde länger laufen können, also hättest du aus 10 Kilometern auch 14 oder 15 machen können, dann wird jeder sagen, nee, dann hätte ich irgendwo auch mal ein bisschen runterregulieren müssen. Das heißt, wir haben da in irgendeiner Form eine, ja, wenn man so möchte, Ausbelastung über diese 10 Kilometer. Und dann sprechen wir auch immer von irgendeiner Schwellenleistung, dass die dann, oder Schwellengeschwindigkeit jetzt in dem Fall, dass die dann für den einen bei 35 Minuten liegt, für den nächsten bei 45, 55, 65 und so weiter. Ja, das ist völlig okay und völlig fein. Das ist aber für jeden das quasi obere Limit, was man über eben diese 10 Kilometer bringen konnte. So. Und von daher darf man das gerne als Schwellenleistung auch dann gleichsetzen und einfach ganz klar sagen, für 10 Kilometer, ne, wie eben schon gesagt, nehme ich die Pace, die ich da gelaufen bin. Wenn ich jetzt natürlich gerade irgendwie bergab oder mit viel Rückenwind gelaufen bin, dann muss ich mir immer überlegen, dass das natürlich die Richtschnur für jede weitere Trainingseinheit ist. Also vielleicht ziehe ich da ein bisschen was von ab. Und was ich dann machen würde, und das ist eigentlich, finde ich persönlich, der wichtigere Punkt, also ob da 3,30 oder jetzt machen wir mal realistisch für einen guten Durchschnitt, ob da jetzt 5 Minuten oder 5 Minuten 10 steht. Man muss sich ja immer überlegen, jede Ableitung eines Trainingsbereichs, das verschwindet ja irgendwann, diese 10 Sekunden Unterschied. Also wenn ich dann jetzt nicht gerade vom Schwellenbereich lese und rede, und selbst da würde ich sagen, naja, ob du da jetzt einen 5er-Schnitt oder einen 5-5er-Schnitt oder einen 5-10er-Schnitt läufst, so immense Auswirkungen hat es nicht. Wenn wir jetzt vom Grundlagenbereich reden irgendwann, ja, dann reden wir jetzt von 6,20 oder dann 6,25, also wurscht, ne, muss man ja klar sagen. Deswegen da kommt es auf die letzten 5 oder 10 Sekunden oder 2-3% auch nicht an. Und deswegen finde ich es sehr gut von der Bewertung her, tragt eine Schwellenpace ein und überlegt dann für euch lieber immer, ihr habt für jeden Trainingsbereich eine Range vorgegeben. Es gibt immer von bis. Und von bis heißt, Grundlagenbereich ist, ich sage jetzt einfach 65-75%. Ich weiß nicht die exakte Ableitung, die wir haben. Und viel, viel interessanter und qualitativer für euch da draußen ist es, dann hinzugehen und zu sagen, hey, heute fühle ich mich gut. Jetzt habe ich auf dem Plan stehen 75 Minuten Dauerlauf extensiv. Heute laufe ich das an der oberen Kante, weil ich weiß, ich fühle mich ausgeruht. Wir haben jetzt hier nicht morgens um 5, sondern wir haben morgens um 7.30 Uhr. Ich hatte nämlich schon einen Kaffee, einen kleinen Snack, bin also gut vorbereitet auf den Lauf. Mhm. Musste auch, habe jetzt hier nicht gerade 3 exorbitante Tage mit weiß Gott wie vielem beruflichem Stress und schlechtem Schlaf hinter mir. Nehmt die obere Kante. Wenn ihr sagt, Alter, es ist 5 Uhr morgens, ich will das jetzt hier nur irgendwie gerade durchbringen und es ist auch deutlich zu früh, als dass ich vorher noch was essen kann, dann gerne auch die Unterkante nehmen. Dann eben nicht bei einer 6.30er Pace laufen, sondern bei einer 6.50er. Long story short, alles ist richtig, ja, weil solange dieser Bereich ansatzweise irgendwie gehalten wird, dann ist es erstmal korrekt. Es wird nicht besser, ob ich jetzt irgendwo da an der Mitte oder an der Oberkante rumlaufe. Das ist kein Qualitätsmerkmal, sondern diese Range ist dafür da, um dem Sportler diese eigene Bewertungsgrundlage auch der einzelnen Einheit zu geben und auch sagen zu können, hey, hier heute Morgen 45 Minuten Low Carb, ja, aber mal gerne ein paar Minuten, also beziehungsweise dann Sekunden bei der Pace von der Uhr nehmen und lieber drauf setzen, dass das eine ganz souveräne Trainingseinheit wird, als dass man da 15 Sekunden zu schnell läuft auf einen Kilometer und am Ende die Straßenschilder nicht mehr lesen kann, weil die Glykogenspeicher alle gehen. Das soll nicht passieren. Und deswegen, ne, nochmal für die Handhabung, bei den 20 Minuten nehmt das, was ihr im Dezember aufgenommen habt. Das wird entweder 5% oder 10% sein. Wenn es das Zwift-Ergebnis war, nehmt das Zwift-Ergebnis, macht es euch leicht. Für den 10-Kilometer-Lauf leitet gar nichts ab, wenn ihr möchtet. Das passt völlig. Für den 5-Kilometer-Lauf gönnt euch die 10%. Die finde ich wichtig, ja, weil das ist immer dann noch was anderes. Das ist halt ja dann schon bedeutend viel kürzer. Und genau, beim CSS-Test von der Handhabung, da habt ihr einen CSS-Rechner auf powerandpace.de, da machen wir es euch sogar noch leichter. Da könnt ihr einfach die Schwimmzeiten eingeben der jeweiligen Strecken und dann rechnen wir das für euch aus, wie das an der Stelle sein soll. Ja, habe ich was vergessen dazu, Jule?
Nee, vergessen nicht. Ich weiß nur, dass uns einige Fragen dazu erreicht haben, wie man, wenn man jetzt den Test vor allen Dingen später gelaufen ist, als das Gros der Community im Trainingsplan das nachempfinden konnte, wie dann jetzt diese 5% oder 10% draufzurechnen, abzuziehen sind bei dem Lauftest. Und nur, dass ihr da Klarheit habt, wenn es heißt 5% abziehen, dann bedeutet das eigentlich nochmal 5% eurer Durchschnittspace von den 10 Kilometern draufzupacken auf eure Pace. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber wenn ihr einen 5er Schnitt gelaufen seid, dann sind das eben 5,03, keine Ahnung.
Und jetzt kommt die Sache mit dem Dreisatz dann, ne? Da scheitern viele dran.
Ich auch.
Weil sie dann sagen, was sind jetzt 5% von 5 Minuten auf einen Kilometer? Simpler Tipp, ne? Man kann sich das umrechnen in Sekunden und dann da 5% draufrechnen und das dann wieder zurückrechnen. Da muss man nicht mit Uhrzeiten rechnen. Da ist ja selbst für Leute, die mit Excel handhaben, manchmal so ein bisschen Hase im Pfeffer? Da liegt
ja,
der.
Ja, ich glaube, ja. Ja, ja.
Da ist das Problem.
Um so. Es abzukürzen.
Aber mal ganz ehrlich, auch mal 5 gerade sein lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? In dem Falle auch wirklich einfach machen. Also ich glaube, bei einer Umrechnung von Leistung am Ende kein Problem. Da rechnen wir mit einer Zahl und 5% mehr. Und wenn wir jetzt bei Laufgeschwindigkeiten sind, wie gesagt, Umrechnung in Sekunden funktioniert und dann kann man die quasi draufrechnen. Also 5% Abzug heißt immer 5% mehr Sekunden Zeit, um diesen Kilometer laufen zu können. Also man läuft dann langsamer. Man zieht nicht ab im Sinne von, man reduziert die zu laufende Zeit, sondern man verlängert sie, weil man reduziert ja die Geschwindigkeit, die gelaufen werden soll. So, und aber hey, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde persönlich die Überprüfung auch so ein bisschen in den Bereichen. Und einen guten Athleten zeichnet aus am Ende, dass der nicht einfach nur stumpf die Zahl nimmt, sondern auch ein kleines bisschen in sich reinhört. Ne? Also sage ich immer wieder, die drei, die drei Steuerungsmöglichkeiten, die wir im Training haben, ist Leistung, Geschwindigkeit und wegen mir Herzfrequenz. Die wichtigste davon ist Gefühl. Ja, also eine, die man so, ich weiß, ist nicht so fancy, weil kann jetzt die Garmin auch nicht messen und so weiter und das Powermeter gibt das auch nicht aus, aber das ist immer noch was einfach sehr, sehr bedeutend wichtig ist und wo sich durchaus oft auch die Qualität der Trainingsdurchführung unterscheiden kann und da auch ein bisschen nachgehen, gerne.
Ja, nee, aber ansonsten, um deine Frage zu beantworten, hast du, glaube ich, nichts weiter übersehen.
Cool, das freut mich sehr.
Im Test haben wir alles Wichtige gesagt.
Genau, ich glaube, rein technisch haben wir diesen Monat nichts Besonderes auf powerandpace.de. Also es gibt keine Trainingspläne einzufügen, sage ich mal, wie jetzt beim Feiertag-Special. Deswegen geht einfach auf powerandpace.de. Als Anmerkung noch, und da würde ich gerne darauf verweisen an der Stelle, es gibt auch in diesem Jahr wieder Special-Pläne für Trainingslager. Ja? Ganz entscheidend wichtig, wer im Power-and-Pace-Trainingslager ist, braucht diesen Trainingsplan nicht einzusetzen. Der unterscheidet sich mit großer Wahrscheinlichkeit, weil der Power-and-Pace-Trainingslagerplan fürs Trainingslager, also Fuerte Mallorca, der ist natürlich an die Gegebenheiten angepasst, an Schwimmzeiten, an Örtlichkeiten und so weiter und so fort, wohingegen die Spezialpläne, die ihr online findet, natürlich für euer eigenes Trainingslager sind, welches ihr möglicherweise natürlich auch abseits von Power and Pace oder Hannes Hawaii Tours irgendwo bei euch zu Hause macht oder auf einer anderen Insel oder wo auch immer auf dem warmen Festland oder vielleicht auch nicht auf dem warmen Festland, sondern einfach mit einer Woche Urlaub zu Hause. Das heißt, ihr findet da auch wieder online die Spezialpläne für das Trainingslager. Und da nochmal als Erklärung, die sind immer auf ganze Wochen ausgerichtet. Also egal, ob da 8 Tage oder 12 oder 15 Tage Trainingslagerdauer steht, es ist immer so, dass ganze Wochen angeboten werden, weil wir das einfach immer so handhaben, dass wir sicherstellen, dass ihr vorher und nachher eine entsprechende Vor- und Nachbereitung des Trainingslagertrainings habt. Also wir möchten sicherstellen, dass ihr ausgeruht ins Trainingslager fahrt. Deswegen sind die ersten 3-4 Tage Entlastungsruhe, Recovery, Regenerationstage. Dann folgen zum Beispiel die 8 Tage Trainingslager und dann folgen wiederum 3-4 Tage, die eben das Trainingslager entsprechend nachbereiten und dafür sorgen, dass ihr dann nicht einfach weiter trainiert und nochmal und nochmal und nochmal einen Reiz oben drauf setzt, aber gleichzeitig auch nicht nur die Füße hochlegt und sagt, so, ich war jetzt hier 8 Tage auf Mallorca, jetzt ist das Training vorbei bis Juni. Und um das sicherzustellen, sind es immer volle Wochen. Die Trainingslagerpläne findet ihr online auf powerandpace.de.
So ist es. Und wir haben vorhin, oder beziehungsweise du hast am Anfang direkt über die Spezialpläne gesprochen, dass sie sich schon unterscheiden, ob man jetzt beispielsweise beim Ironman Hamburg am 4. Juni startet oder eben bei der Challenge Rot am 25. Juni. Da haben wir uns ja aber nur auf die erste Jahreshälfte beschränkt. Es wird auch für die zweite Jahreshälfte Pläne geben. Den genauen Zeitpunkt können wir an der Stelle oder wollen wir an der Stelle noch nicht verraten, aber ihr könnt auf jeden Fall sicher sein, dass ihr zum guten Zeitpunkt eure Spezialpläne bekommt für euer Saisonhighlight in der zweiten Jahreshälfte. Das heißt, bis dahin, also wir haben mal Mai im Auge, um euch Orientierung zu geben, trainiert ihr einfach mit den Standard, in Anführungszeichen, Standardplänen, die auch im Print erscheinen, aber natürlich digital verfügbar sind, die alle aktuell auf den 25. Juni hinauslaufen, bis dann eben euer Zeitpunkt kommt und euer Spezialplan online zur Verfügung steht unter der gewohnten Adresse powerandpace.de/Trainingsplan. Und da habe ich nochmal eine Frage an dich, Björn, weil du ja vorhin gesagt hast, wer jetzt im Januar sagt, ach, ich fange jetzt an mit dem Langdistanztraining, weil Ende Mai, Anfang Juni ist mein großer Wettkampf und jetzt ist es soweit, dass du sagst, großes X mit den Unterarmen, auf gar keinen Fall, bitte nicht machen. Wie verhält sich das denn für jemanden, der beispielsweise jetzt im Januar sich so langsam wieder an den Triathlon rangetastet hat und sagt, im Februar steige ich voll ein in mein Langdistanztraining mit einem Ziel in der zweiten Saisonhälfte? Wie lange kann man noch einsteigen?
Ja, also ist eine gute Frage. Jederzeit, denke ich immer. Ist nie zu spät, um mit Sport zu beginnen, um das erstmal so zu sagen. Und es steht und fällt einfach mit der Ambition. Ne? Also der Zeitpunkt ist sicherlich eine Sache. Die Frage ist aber auch immer, was da passieren soll. Also ich habe eben schon erklärt, wie es mir wichtig ist, dass eine gewisse, also eine vor allen Dingen nachhaltige und auch gesundheitlich sinnvolle Variante der Vorbereitung notwendig ist, um sich auf einen Ironman vorzubereiten. Weil klar reden wir darüber tagtäglich und es ist irgendwie zum Alltag geworden. Aber wir müssen immer noch bedenken, dass es eine immense Belastung für den Körper ist, die ja bei weitem jegliche Belastung, selbst eines Marathonlaufs, da hätten wir vor 30 Jahren noch gesagt, das ist eine immense Belastung für den Körper, aber natürlich bei weitem übersteigt. Und das heißt, egal wie omnipräsent es ist, das ist immer noch etwas sehr Besonderes, für das es eine sehr sinnvolle Vorbereitung braucht, um nicht nur schnell zu sein oder anzukommen oder souverän zu finishen, sondern auch, um das nachhaltig und gesundheitlich irgendwie adäquat machen zu können. So, das macht der Power and Pacer richtig. Und ich sag mal ganz plump jetzt, aber je früher er in das Training einsteigt, desto eher ist das alles gewährleistet. Wenn ich jetzt sage, gut, ich fange jetzt im Januar mal so ein bisschen an, mich zu bewegen und will in der zweiten Jahreshälfte aber trotzdem noch ein Rennen machen und oder meinen ersten Triathlon machen, um mal sowas zu sagen. Also wir fangen jetzt mal bei der Kategorie des Neujahrsvorsatzes an. Ne? Ich habe mir vorgenommen zu laufen. Irgendwann habe ich festgestellt, ach, Radfahren im Fitnessstudio geht auch gut. Und geschwommen bin ich früher beim DLRG auch mal, als ich 16 war. Also wenn du das jetzt gerade bist,
wenn du
dann finde ich zum Beispiel, ist die Kategorie des Movers ja eine, die für sowas total gut funktioniert. Also das ist ja jemand, der Triathlon jetzt eben nicht mit der Ambition betreibt, eine Langdistanz machen zu wollen, sondern das eher macht einfach als, ja, als wirklich Hobby auf gutem Niveau, aber jetzt halt eben auch nicht auf diesem überambitionierten Niveau, also jetzt gesamtgesellschaftlich gesprochen. Ich glaube, jeder Triathlet weiß, was ich damit meine. Und das wäre zum Beispiel was, wo ich sagen würde, hey, da kann man jederzeit mit einsteigen. Der Mover trainiert irgendwie um die 3-4 Stunden in der Woche. Das ist eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, vielleicht eine Stunde Training am Tag. Da sind jetzt aber auch keine Trainingseinheiten bei, wo ich von vornherein das Stoppschild heben würde, weil man da irgendwie aus dem Stand mal 1,5 Stunden laufen muss, ohne vorher gelaufen zu sein. Das passiert dann nicht, deswegen ist das Einstiegsrisiko sehr gering. Mhm. Und auch der Mover, wenn er jetzt, selbst wenn er erst im Februar einsteigt und das 3, 4, 5 Monate macht, dann kann er ja vielleicht irgendwann noch in die Kategorie des Allrounders wechseln und sich überlegen, ich mache mal eine olympische Distanz, weil ich dann doch noch vorhab, am 3.9. bei der Power and Pace Trophy in Norderstedt am Start zu stehen.
Yes.
Absolut gute Möglichkeit, kann man machen, kriegt man auch auf jeden Fall gut rum. Wenn da jetzt jemand dabei ist, der sagt, hier, ich habe den Ironman auf Hawaii im Oktober gesehen und das Video habe ich mir nochmal angeguckt, Anfang Januar, und jetzt habe ich doch nochmal Bock und habe mich mal spontan irgendwo noch für einen Ironman angemeldet, irgendwie im Juni, dann würde ich sagen, ja, da verweise ich auf meinen Monolog eben, den ich eingangs gehalten habe, ob das dann jetzt gerade so sinnig ist. Da würde ich dann eher sagen, hey, fang mal bitte kleiner an und mach's mal gesundheitlich deutlich, deutlich angenehmer für dich, weil irgendwann kommt der Moment, wo das ganze Ding umschlägt, und das möchte man einfach nicht, finde ich.
Ja, okay, gut. Ich glaube, da haben wir, oder beziehungsweise du hast da jetzt nochmal ganz wichtige und auch brauchbare Hinweise in der Hinsicht gegeben, inwiefern man jetzt vielleicht einfach auch mit dem Triathlon anfangen kann. Ganz wichtiger ganz Punkt, genau. Und genau deswegen haben wir auch seit dieser Saison, also seit Anfang Oktober, den Mover als neue Kategorie dabei, damit ihr euch irgendwie abgeholt fühlt, ohne den Druck zu verspüren, jetzt muss da ein Rennhighlight her, ohne dass man wirklich sich damit auseinandersetzen möchte, irgendwelche Wettkämpfe zu bestreiten. Auf meinem Zettel so haben wir alle Themen besprochen. Ich möchte noch einmal Werbung in eigener Sache machen, also für Power and Pace. Und zwar haben wir ja immer mittwochs unsere Live-Rides. Wir bleiben dabei, auch im Februar erwarten euch 3 Live-Rides, die auf Swift und YouTube parallel stattfinden. Natürlich werden alle 4 Live-Rides oder alle 4 Rides, sage ich mal, auf YouTube im Livestream erscheinen. Mit dem Unterschied, dass wir eben, und das Datum haben wir, glaube ich, noch gar nicht so prominent genannt, am 15. Februar mit euch zusammen, Björn und ich, müssen leider wieder moderieren. Das heißt, mitfahren wird auch dieses Mal schwierig. Björn, ich bin gespannt, wie lange du dich noch davor...
Aber das Thema Live-Ride, das bekommt immer einen anderen Drive in den nächsten Tagen.
Ja, hier kannst du ja auch noch mal so mysteriös ins Mikrofon sprechen.
Schon wieder, ne?
Ja, ich glaube, es wäre jetzt an der Zeit.
Das hier so ein Mystery-Podcast. True Crime Mystery ist das. Ich sag mal so, ich will da jetzt gar nicht so lange drüber reden, weil ich muss die nächsten 2 Wochen mich voll und ganz aufs Gewicht verlieren konzentrieren, damit ich da eine halbwegs vernünftige Figur machen kann. Also ich lasse das einfach mal so stehen mit den Live-Rides.
Genau, also ihr erwartet jeden Mittwoch ein Live-Ride am 1.8. und am 22. Februar live auf YouTube und natürlich parallel mit der entsprechenden anstehenden Einheit auch auf Swift. Am 15. Februar senden wir live auf YouTube unseren FTP-Test, also ich wollte gerade sagen, zieht euch warm an, aber das wäre nicht so gut, überhitzen und so bei der Belastung wäre schwierig. Macht euch bereit, füllt eure Trinkflaschen auf und vielen Dank fürs Einschalten, vor allem dir, Björn, wieder vielen Dank für dieses kurzweilige Gespräch, ist mir immer wieder ein Fest.
Freut mich, danke an alle da draußen, viel Spaß beim Training. Achso, Q&A-Special, wenn noch individuelle Fragen sind, nur dass ich es einmal ganz kurz gesagt habe, das nächste Q&A-Special steht an am, Moment, jetzt muss ich nachschauen.
Ich kann aushelfen. Das dürfte der 13. Februar sein. Wenn ihr jetzt noch, weil
korrekt,
wir befinden uns erst mitten im Januar, wenn ihr jetzt gerade noch Fragen habt und denkt, mit dieser Frage kann ich ja unmöglich alleine gewesen sein, was meinen aktuellen Trainingszustand oder die aktuelle Trainingssituation allgemein betrifft, dann guckt ihr doch einfach bitte in die Aufzeichnung der Live-Q&A vom 16. Januar. Den findet ihr aktuell noch ein bisschen umständlich in unserem Eventkalender, wenn ihr auf vorherige Events geht. Dort unten findet ihr einen Button zur Aufzeichnung, wenn ihr natürlich Pro-Mitglied seid. Und schaut euch einfach die aufgezeichnete Live-Q&A vom 16. Januar, also von jetzt, wenn ihr die Folge hört, von vergangenem Montag, mit eurem Coach Björn an. Und dann würde ich sagen, haben wir es jetzt auch, ne?
Super, ganz klasse, viel Spaß, macht's gut, ciao.
Bis zum nächsten Mal, tschüssing. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run. Gotta learn to win to be a champion. Champion.